SRF 2 Kultur.
Oliver Sacks bringt vielen nahe, was wenige erleben. Seit bald einem halben Jahrhundert schreibt der Neurologe über Störungen des menschlichen Gehirns und verleiht diesen ein nicht minder menschliches Antlitz. Heute wird der britisch-amerikanische Wissenschaftler und Autor 80 Jahre alt. Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler.
Das Gehirn im Ausnahmezustand ist sein Ding. Das talentierte, das verletzte, das gestresste, das kranke, das berauschte Hirn. Und die Menschen, die solches erleben, sind sein Thema. Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselt, die Frau, die nach einer Hirntumoroperation plötzlich musikalisch ist, der Mann, der sein eigenes Bein aus dem Bett schmeißen will. Oliver Sacks beherrscht die Kunst, komplexe Fallstudien in eingängige Lebensgeschichten zu verwandeln und die Neurowissenschaften in eine verstehbare Disziplin. Andreas Papasotiropoulos, Hirnforscher an der Universität Basel.
Die Neurowissenschaften sind nun mal oft komplex und befinden sich in einem Grenzbereich des menschlichen Erfahrungsschatzes und auch der menschlichen Vorstellungskraft. Das alles gelingt ihm, anhand von konkreten Beispielen rüberzubringen, sodass auch Laien tatsächlich verstehen, worum es geht, wenn man sich über neuropsychiatrische Erkrankungen unterhält. Und das ist sicherlich etwas, was wir ihm zu verdanken haben.
Tatsächlich entwickeln sich Oliver Sacks Bücher über die wundersamen Anwandlungen unseres Gehirns regelmäßig zu Bestsellern. Und vielen ist Oliver Sacks auch im Kino begegnet, im Film Awakenings, Zeit des Erwachens. Robin Williams verkörpert den jungen Arzt Oliver Sacks, der als hervorragender Beobachter einen Wirkstoff für die Opfer der europäischen Schlafkrankheit findet und damit seine Karriere begründet. Ein Film, der den angehenden Arzt Andreas Papasotiropoulos im Jahr 1990 tief beeindruckt hat.
Dieser Film hatte mich damals regelrecht umgehauen. Diese Romantik der klinischen Beobachtung, die da im Film auch eine große Rolle spielt, das hat mich dann bestärkt. Nach diesem Film habe ich mir gesagt, Neurowissenschaften sind schon was Tolles.
Oliver Sacks leistet eine überaus wertvolle Übersetzungsarbeit, die Vorurteile abbaut, Interesse weckt und mancher Störung ihren Schrecken nimmt. Damit dies gelingt, zögert er in seinen Büchern auch nicht, über persönliche Erfahrungen zu berichten. In seinem neuesten Buch Drachen, Doppelgänger und Dämonen beschreibt er zum Beispiel sehr eindrücklich die Halluzinationen, die ihm seine Drogenexzesse in den 1960er Jahren bescherten, als er mit Morphium, LSD, Belladonna-Substanzen und anderen Stoffen experimentierte. Da mag man ihm die eine oder andere fachliche Ungenauigkeit durchgehen lassen, auch wenn dies einzelne Berufskollegen monieren. Da mag man ihm verzeihen, dass sich in seine Fallsammlungen unterdessen eine gewisse Routine eingeschlichen hat. Denn was Sacks Bücher trägt, ist nicht nur deren Inhalt, es ist auch und vor allem der Ton, der von Sacks liebevollem, vorsichtigem Zugang zu den von ihm porträtierten Patientinnen und Patienten zeugt.
Ich glaube schon, dass Herr Sacks seine Patienten sogar teilweise auch gerne hat und dass er sie auf jeden Fall respektiert. Und ich glaube auch deswegen werden diese Bücher auch so erfolgreich. Ich glaube, auch ein Nicht-Neurologe, vor allen Dingen vielleicht ein Nicht-Neurologe, ist sehr sensibel, wenn ein Buch einen mangelnden Respekt zeigt. Ich glaube, sonst wären diese Bücher nicht so erfolgreich gewesen.
1933, als Sohn eines jüdischen Ärztepaares in London geboren, wird Oliver Sacks schon früh mit der herben Welt der Medizin konfrontiert. Mit 14 Jahren zum Beispiel nimmt ihn seine Mutter voll der Begeisterung von ihrem eigenen Fach mit in den Anatomiesaal, wo er ein gleichaltriges Mädchen sezieren soll. Ein Erlebnis, das ihn zutiefst schockiert. Sacks ist kein Unberührbarer und kein Unberührter. Das ist es wohl, was die vielen Patientinnen und Patienten aus aller Welt spüren, die sich auf eigene Initiative bei ihm in seiner New Yorker Praxis vorstellen. Sie sind es, die dem einzelgängerischen Neurologen zu jenem schier unerschöpflichen Fundus an Fallgeschichten verhelfen, um den ihn so mancher Berufskollege zutiefst beneidet.
Er dürfte der berühmteste Hirnspezialist der Welt sein, Oliver Sacks. Vor 80 Jahren wurde er geboren. Sacks ist durch populärwissenschaftliche Bücher bekannt geworden. Es sind Bücher über kranke Menschen, Jennifer Kakshori.
Oliver Sacks kann äußerst Komplexes sehr einfach erklären, nicht nur in seinen Büchern. Auch seine Vorträge, die man auf seiner Website anschauen kann, sind klar und für jeden und jede verständlich.
We see with the eyes,
but we see with the brain as well. And seeing with the brain is often called imagination.
Sack sagt, wir schauen mit den Augen, sehen aber auch mit dem Gehirn. Und was man mit dem Gehirn sieht, seien Bilder, die durch die Vorstellungskraft entstehen würden.
Oliver Sacks Werke werden denn auch adaptiert immer wieder. Am bekanntesten ist wohl die Verfilmung von Awakenings mit Robbie Williams und Robert De Niro in den Hauptrollen. Aber auch das Theater hat die Geschichten von Sacks aufgenommen, ebenso das Ballett. Und es gibt sogar eine Oper nach Oliver Sacks.
Ja, und mit der Opernadaption sind wir bei seinem Bestseller Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Übrigens, wenn man diesen poetischen Titel erwähnt, lächeln die meisten Leute immer sofort. Wohl löst die Bezeichnung viele Assoziationen aus. Das Buch jedenfalls versammelt verschiedene Fallstudien, handelt von unterschiedlichen Erkrankungen und deren Auswirkungen auf den Alltag von Patienten, Patientinnen und betroffenen Angehörigen. Das Werk zeigt, dass die Wahrnehmung von Menschen abhängig ist vom Gehirn. Die Realität ist das, was sich im Kopf abspielt. Und in den 80er Jahren eben hat der britische Komponist Michael Nyman eine der Geschichten vertont. The Man Who Mistook His Wife for a Hat ist eine Kammeroper und handelt von einem Neurologen im Gespräch mit einem Sänger, der eine visuelle Agnosie hat. Das heißt, seine Augen sind zwar gesund, aber das Gehirn erkennt die Eindrücke nicht, also kann die Eindrücke nicht verarbeiten. Er sieht, aber erkennt nicht. Und wie Oliver Sacks Werk als Oper klingt, hier ein kleiner Ausschnitt.
Ein Ausschnitt aus The Man Who Mistook His Wife for a Hat, eine Oper von Michael Nyman. Er hat Geschichten von Oliver Sacks adaptiert, dem Neurologen, Psychiater und Bestsellerautor, der heute 80 wird.
SRF 2 Kultur am Mikrofon, Jennifer Kakshuri, hier sind die Kulturnachrichten. In der anglikanischen Kirche in England soll es doch noch Bischöfinnen geben. Die Generalsynode in York hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, einen neuen Entwurf für ein entsprechendes Kirchengesetz zu erarbeiten. Im vergangenen Jahr war das Vorhaben zunächst gescheitert. Nun wird voraussichtlich 2015 endgültig darüber abgestimmt, ob Frauen zum Bischofsamt der anglikanischen Kirche zugelassen werden. Die Erben Friedrich Werner Graf von der Schulenburgs wollen historische Bücher an Russland zurückgeben. Tausende Bände waren im Zweiten Weltkrieg aus einem Schloss bei St. Petersburg geraubt worden. Etwa 100 davon bekam der ehemalige Botschafter und spätere Widerstandskämpfer Schulenburg geschenkt, darunter eine 30-bändige Lessing-Ausgabe aus dem 18. Jahrhundert. Jahrzehntelang standen sie in der Bibliothek von Burg Falkenberg in der Oberpfalz. Die Familie habe erst jetzt durch Recherchen der Süddeutschen Zeitung erfahren, woher die Bücher ursprünglich stammten.
Gestern hat Papst Franziskus als erstes Kirchenoberhaupt die Insel Lampedusa besucht. Papst Franziskus rief zu mehr Barmherzigkeit mit hilfesuchenden Menschen auf. Die Insel ist Ziel tausender afrikanischer Bootsflüchtlinge und der Papstbesuch hat eine große Symbolwirkung. In der Schweiz hat die NZZ den Papst auf die Frontseite genommen. Die FAZ und die Süddeutsche, also zwei große deutsche Zeitungen, haben das ebenfalls getan, mit Bild, während sich Frankreich beispielsweise weniger für den Papstbesuch auf Lampedusa interessiert. Wie aber sieht es in Italien aus? Die Frage geht an unseren Kollegen von der ARD, Gregor Hoppe, der jetzt in Rom ist.
Auf jeden Fall mit einem gewaltigen Medienecho, gestern Fernsehübertragungen. Alle großen Zeitungen sind voller Bilder heute Morgen. Natürlich, denn es sind ja auch irgendwie sehr passende Bilder. Ein Papst, der an einem Altar steht, der wiederum aus einem schlichten Fischerboot gemacht worden ist. Das passt natürlich sehr, sehr gut. Das sind Bilder, die den Leuten hier in Italien natürlich auch entsprechen, weil es einfach ein Dauerproblem ist im Süden Italiens. Täglich landen, und auch gestern tat es ein Fischerboot, landen Menschen an, die verzweifelt versuchen, europäischen Boden zu erreichen. So war es gestern in den frühen Morgenstunden so, dass an der Mole, wo dann später das Papstschiff auch anlegte, auf Lampedusa 166 Verzweifelte über das Mittelmeer gekommen waren. Also man weiß, wie drängend das Problem ist, wie sehr es sich hier perpetuiert hat. Und dann hat natürlich ein solcher erster Besuch eines Papstes, Sie haben es ja gesagt, eine ganz, ganz große Symbolwirkung.
Jetzt, das haben Sie jetzt gerade beschrieben, in den italienischen Zeitungen ist das ein sehr großes Thema, im restlichen Europa ja nur bedingt. Wie interpretieren Sie das?
Nun, dass Italien natürlich zusammen mit Spanien sicherlich im Zentrum dieses Problems steht. Italien hat eine riesige Küstenlinie kaum zu überwachen als Halbinsel logischerweise. Und in Lampedusa, da sind wir ja näher an Nordafrikas Küste als an Sizilien, wozu Lampedusa gehört. Das liegt noch südlicher als Malta gewissermaßen, näher an Afrika. Und das ist ein riesiges Problem. Der Papst hat selbst erzählt, er habe Bilder gesehen von Menschen, die also dann an den Netzen der Thunfischfarmen auf dem offenen Meer sich festhalten. Und das habe ihn so getroffen, dass er spontan beschlossen hat, er widmet seine erste apostolische Reise in diesem Pontifikat überhaupt diesen verzweifelten Menschen, die dort im Aufnahmelager auf Lampedusa eben ausharren, bis sie dann nach Norden verbracht werden. Hier in Italien ist das ein ganz dringendes Problem, ein drängendes Problem, das den Menschen sehr nahe geht. Dass andere Nationen das nicht so sehen, ist eigentlich wenig verwunderlich. Allerdings fühlt sich Italien mit diesem Problem seitens der EU-Staaten ja schon des Längeren auch ein wenig alleingelassen.
Was ist denn Ihre Prognose? Wird der Besuch von Papst Franziskus auf Lampedusa eine Veränderung für die Menschen bringen, die da am Rand Europas ständig ankommen?
Sicherlich hat das Thema wieder mal auf die ersten Seiten der Medien gebracht. Ob es den Menschen jetzt konkret etwas nützt, das bezweifle ich doch sehr. Allerdings die katholische Kirche kann ja für sich in Anspruch nehmen, tatsächlich die Kernarbeit der Aufnahme dieser Flüchtlinge zu leiten über das Hilfswerk Caritas. Also insofern spricht da auch der kompetente Mann, wenn der Papst da runtergeht. Ich glaube nicht, dass die Situation mit den italienischen Strukturen verbessert werden kann, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Ich glaube aber auch, dass Gesamteuropa über eine Lösung nachdenken muss, denn der Papst hat ja nicht gesagt, es sei nur die italienische Regierung, die nichts tue. Er hat gesagt, die sämtliche Regierungen in der EU tun eigentlich zu wenig, um dieses Problem zu lösen. Und in dieser Begeisterung über diesen Papstbesuch schwingt auch in den Medien ein wenig mit, dass die Menschen hier in Italien gerne jemanden sehen, der zumindest so wirkt, als kremple er die Ärmel hoch und versuche Dinge, die lange übel gewesen sind, zu ändern. Denn die Menschen erleben ja hier in Italien bei ihrer eigenen Regierung, dass zwar eine tiefe Krise herrscht, dass aber nichts getan wird.
Gregor Hoppe, unser Kollege von der ARD aus Rom. Der Estrich ist voll, der Keller quillt auch über und trotzdem gibt es Dinge, die man wider alle Vernunft nicht entsorgen will. Von solchen Objekten berichten wir in unserer Sommerserie.
Das Museum der unnützen Dinge.
Heute erzählt Irene Grüter von Relikten der Kindheit, die sie hartnäckig begleiten.
Wenn ich die Nähschachtel öffne, schauen sie mir vorwurfsvoll entgegen, als ob sie ahnten, dass ich jedes Mal denke, komm, jetzt schmeiß die alten Dinger endlich mal weg. Der blaue Krebs, der grüne Frosch, der gelbe Pinguin, die ersten Schwimmabzeichen, die mich das Hallenbad glücklich und mit Stolz betreten ließen. Denn sie zeugten von Mut. Noch heute rieche ich, wenn ich den Krebs vor mir sehe, den scharfen Chlorgeruch und spüre die Angst der Fünfjährigen, den Kopf unter Wasser zu tauchen, eine Rolle vorwärts zu schlagen und nicht mehr zu wissen, wo oben und wo unten ist. Ist es die Überwindung, die mich diese Abzeichen gekostet haben, die mich bis heute daran hindert, sie in den Müll zu werfen? Die von der Sonne verbleichten Farben, die an lange Kindheitssommer am See erinnern Oder ärgert es mich noch immer, dass ich es nur bis zum Wal gebracht habe, dass Hecht, Hai und der schnittige Delfin den Kindern vom anderen Schulhaus vorbehalten blieben, die länger zum Schwimmunterricht durften als wir? Wie dem auch sei, jetzt liegen sie da, zwischen Nägern und Nadelkissen. Irgendwann muss meine Mutter sie sorgfältig von den Badehosen gelöst haben, und wie sie in meine Nähschachtel kamen, weiß ich nicht mehr. Nur das Seepferdchen, das dritte und schönste der Schwimmabzeichen, habe ich von diesem nutzlosen Dasein erlöst und es mir neulich wieder aufs Bikini genäht. Ich trage es als Orden der Irrationalität und grinse zurück, wenn Schulkinder am Beckenrand zu tuscheln beginnen.
Die mächtigste Droge der Welt ist heute eines der großen Themen im Tagesanzeiger, Jennifer Kakshuri.
Es geht um den Alkohol. Der Autor des Artikels, Jean-Martin Büttner, streift durch die über 5000 Jahre alte Kulturgeschichte des Alkohols, fängt bei einem bierähnlichen Getränk an, das ca. 3000 vor Christus entstanden sei, und schreibt auch von der Lust am Rausch in den Künsten im 20. Jahrhundert. Ich zitiere: Von allen Künstlern brauchen die Schriftsteller den Alkohol wohl am meisten. Zudem sei der Alkohol der mächtigste Erzeuger von Literatur. Die prominentesten Süchtigen seien Chandler, Hemingway, Faulkner und Bukowski. Der Wein wird nicht nur gelobt, auch die Gefahren des Rausches sind Teil des Artikels. Die Sucht wird erlitten, der Genuss gefeiert steht. Und man erfährt, dass Churchill Whisky mit Soda zum Frühstück, Wein und Bier mittags, Martini und Brandy am Nachmittag und Champagner zum Abendessen trank. Dabei schrieb Churchill, kämpfte im Krieg, hielt unzählige Reden, malte, machte Politik und vieles mehr. Der Artikel summiert: Nüchternheit wird überschätzt.
Und die FAZ, die beschreibt einen Opernskandal.
Ja, Peter Konvitschny hat in Wien Attila, die Oper von Verdi, inszeniert. Es sei ein Comeback des Regisseurs. Das Wiener Publikum unterbrach jedoch die Vorstellung der Premiere. Vom oberen Rang her hätte jemand ins Parkett runtergerufen, die Inszenierung sei eine Verdi-Schändung, was zu Tumult führte. Der Dirigent musste mehrmals ansetzen, als er sein Orchester dirigieren wollte. Die erhitzten Gemüter freut die Kritikerin. Sie zeichnet auch die letzten Stationen Peter Konvitschnys nach, der zuletzt als Regiechef der Oper Leipzig das Handtuch warf. Mit seiner Attila-Produktion habe er einen Nerv getroffen. Die tiefere Wahrheit, die in dieser Vierecksgeschichte verborgen liege, sei nicht nachgebildet worden, sondern vielmehr aus der Musik heraus neu erfunden. Die einen hat's nicht gefreut, die FAZ jedoch sehr.
Ein Bürokobold macht sich auf eine Reise und findet schließlich sich selbst. Diese symbolische Geschichte erzählt das Bilderbuch Duplo bricht auf von Rolf Tapfer und Claudia Bossart. Noemi Gradwohl hat sich mit auf die Reise gewagt.
Raus aus der Alltagsroutine, auf zu neuen Ufern. Was sich viele Menschen wünschen, ein kleines Wesen getraut sich. Es ist ein Bürokobold, der davon lebt, in der Nacht Bildschirme zu reinigen und mit den gelangweilten Computermäusen zu spielen. Tupolo heißt dieser Kobold. Seine Nahrung sind die Magnetfelder der Maschinen. Ist er zu weit weg von ihnen, fühlt er sich schwach. Und doch, er spürt eine unstillbare Sehnsucht in sich, hinter die Kabel und Tastaturen zu schauen. Eines Tages fasst er sich ein Herz. Tupolo bricht auf. Der Titel des Bilderbuches bringt es auf den Punkt. Die Geschichte der Autorin Claudia Bossart ist eine Reise aus dem starren Alltag ins Unbekannte. Tupolo zieht los, um die Welt jenseits seiner vertrauten Umgebung zu entdecken. Mut, Neugier, die Fähigkeit zum Loslassen können und der Glaube an sich selbst. Mit diesen starken Botschaften wartet die Geschichte auf. Denn die Autorin erzählt nicht nur Tupolos Aufbruch und Selbstfindung, sondern auch eine Geschichte der Intoleranz und Gehässigkeit. Denn Tupolos Mutter war kein Bürokobold, sondern kam aus einer nicht näher bestimmten anderen Welt, wurde von ihrer Umgebung gehänselt und ausgegrenzt. Tupolo bricht auch auf, um die Welt der Mutter zu suchen. An Groß und Klein richtet sich das Buch laut Verlag. Angesichts der Symbolik und der für ein Bilderbuch doch eher ungewöhnlichen Textfülle ist der Band wohl mehr für Große gemeint. Anders die Zeichnungen. Der Basler Künstler Rolf Tapfer hat leuchtend bunte Kreidebilder geschaffen. Expressiv malt er die Figuren, verfremdet und verzerrt auch mal die Gesichter. Tupolos roter Wuschelkopf und sein blaues Hemd führen zuverlässig durch die großflächigen Bildlandschaften. Die Bilder sind, die die jungen Betrachterinnen und Betrachter zum Verweilen einladen. Immer gibt es irgendwo noch ein Detail zu entdecken, ein Tier oder eine zusätzliche Figur. Tupolo erlebt auf seiner Reise die wundersamsten Dinge. Er begegnet den Elementen, dem Meer, dem Feuer, dem Wind. Er lernt merkwürdige Gestalten kennen, wie Windgeister und Feuerwächter. Auch die Liebe begegnet ihm in Gestalt eines Koboldmädchens und mit ihr Toleranz. Und da sind immer Tiere, die ihm helfen und ihn vorwärts bringen. Die schwarze Katze, die ihn in ein Boot schubst. Der Delfin, der ihn aus dem Meer rettet, der Vogel, der ihm zeigt, wie fliegen. Wer in Einklang mit der Natur und den Elementen lebt, wird seinen Platz in der Welt schon finden, fern der technisierten Welt. Tupolo bricht auf, ist in diesem Sinne auch Konsumkritik.
Tupolo bricht auf, ein Bilderbuch von Rolf Tapfer und Claudia Bossert. Erschienen ist es beim Verlag der Deutschen Literaturgesellschaft.
100 Sekunden Wissen.
Uns interessiert hier nicht, was Sie alles zwischen die Brotscheiben legen. Nein, uns interessiert vielmehr, womit Sie Ihren Proviant einpacken. Thomas Weibel über ein kleines chemisches Wunder namens Zellophan.
Das Sandwich, das appetitlich in der Auslage prangt, ist, wie es sich gehört, säuberlich in transparente Folie gehüllt. Womit wir zufrieden von dann ziehen, ist also Brot, Beilage und ein Viertel Quadratmeter Zellophan. Und das ist ein kleines Wunder. Zellophan fühlt sich wie Plastik an, ist es aber nicht. Zellophan, das Wort kommt vom Rohstoff Zellulose und dem griechisch-französischen Diaphan, durchsichtig. Zellophan wird vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Der Name übrigens ist, wie so oft, nur ein Markenname. Der Chemiker spricht von Zellulosehydrat oder kurz von Zellglas. Und weil es eben kein Kunst, sondern ein Naturstoff ist, lässt sich Zellophan sogar kompostieren. Wer reines, unbeschichtetes Zellophan lieber ins Altpapier legt, liegt auch nicht falsch. Staunenswert ist allerdings nicht die bequeme Entsorgung, sondern vor allem eine chemische Eigenschaft. Zellophan, alias Zellglas, ist nämlich wasserdicht. Doch Dampf lässt es passieren. Kondenswasser, etwa vom gewaschenen Salat, kann also durch die Folie hindurch verdunsten und das Sandwich bleibt knusprig und frisch. Den Wunderstoff erfunden hat ein Schweizer. Jacques Edwin Brandenberger war eine Art Wunderkind der Chemie. Als er nach einem Studium an der Uni Bern und mit nur 22 Jahren seinen Doktortitel erwarb. Summa cum laude, versteht sich. 1908 erfand er in Frankreich jene dünne, durchsichtige, nicht besonders elastische Folie, die er Zellophan nannte und die ihm bis zu seinem Tod 1954 ein beachtliches Vermögen eintragen sollte. Aber Achtung! Längst nicht jede transparente Folie besteht aus Zellglas. Oft genug ist es eine billigere Plastikfolie. Für Süßigkeiten aber, für Gebäck, Käse und Fleisch, bleibt Zellophan bis heute die erste Wahl.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.